Wir lesen ein Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 6 bis 10. Da heißt es von Paulus und seinen Begleitern, Apostelgeschichte 16, von Vers 6, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorbeigezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Liebe Brüder und Schwestern, wie wir ja wissen, erfolgte zu Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes. Doch was ist der Heilige Geist selbst? Was bewirkt er? Was ist seine Aufgabe und was ist sein Anspruch an uns? Wenn wir in der Konkordanz nachschlagen, lesen wir zum Beispiel folgende Aussagen darüber. Erstens, er redet durch die Jünger, Markus 13. Rechte Anbetung des Vaters kann nach Johannes 4 nur im Geist und in der Wahrheit geschehen. Der Heilige Geist ist Tröster, ist Fürsprecher, ist Beistand und Anwalt nach Johannes 14. Und er verkündigt das Zukünftige und er verherrlicht Jesus nach Johannes 16. Er lehrt und erinnert an die Aussage Jesu nach Johannes 14 und er tut der Welt die Augen auf über Sünde, über Gerechtigkeit und über Gericht. Und darüber haben wir ja schon zu Pfingsten gesprochen. Was uns aber heute beschäftigen soll, ist die Tatsache, dass der Heilige Geist auch leitet und führt. Denn ich meine, dass wir gerade in unserer Gemeindesituation heute darauf besonders angewiesen sind, dass wir durch den Geist Gottes richtig geleitet werden. Viele Kinder Gottes haben Angst davor, Irre zu gehen und möchten deshalb gerne vom Herrn geführt und geleitet werden. Sei es, was die eigene Lebensführung betrifft oder sei es auch, was den Dienst und das Zeugnis im Reich Gottes betrifft. Trotzdem kommen sie nicht dazu, solche Führung oder solche Geistesleitung zu erleben. Vielleicht kommen sie nur bis zu der Frage, wie kann man den Willen Gottes erkennen? Aber das ist nur der erste Schritt, die erste Stufe, das ist der Anfang. Etwas anderes ist es, vom Geist Gottes auch wirklich geführt und geleitet zu werden. Manche wünschen, dann Gottes Willen zu erkennen und sich von ihm führen zu lassen, wenn sie an einem entscheidenden Wendepunkt ihres Lebens stehen. Vorher haben sie nie danach gefragt. Manche fragen nur dann nach Führung, wenn sie selbst unentschieden sind, wenn sie selbst keinen Plan haben, wenn sie selbst nicht weiter wissen. Und sicher ist das auch richtig, sich vom Herrn leiten zu lassen, wenn man selbst nicht mehr weiterkommt. Besser ist es aber, wenn wir vorher schon fragen, was er eigentlich mit uns vorhat. Gott hat das Volk Israel aus Ägypten aus der Sklaverei herausgeführt. Sie sollten in das Land Kanaan zurück, aus dem Josef und sein Vater Jakob und alle seine Kinder 400 Jahre vorher ausgezogen waren. In 2. Mose 13 lesen wir, Gott führte sie nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Also ist nicht immer der kürzeste Weg auch der beste. Auch bei Israel traf das zu. Denn Gott wollte die Kinder Israel auf ihrer Wanderung erziehen und sie zu einem Volk zusammenschweißen. Denn ein geeintes Volk waren sie bisher ja noch nicht. Sie waren uneins und zerstritten und auch furchtsam. Welche Schwierigkeiten hatte doch Mose deshalb mit diesem Volk, auch schon als sie noch in Ägypten waren. Und Gott, der den Weg auswählte, der suchte sich auch den rechten Führer für dieses Volk aus und rüstete ihn zu diesem Dienst zu. Gott konnte Mose in seiner besten Manneskraft nicht gebrauchen, denn da wurde er zum Mörder. Er musste vorher selbst in die Wüste und 40 Jahre lang lernen, wie man ein Volk führt. Mose wurde ja ägyptisch erzogen von der Tochter des Pharao. Und in Ägypten waren Hirten, Menschen also, die mit Tieren umgingen, ein Gräuel. Und so musste Mose bei seinem Schwiegervater Jethro lernen, mit Tieren umzugehen, auf sie zu achten, sie zu beschützen, sie zu weiden und sie zu tränken. Erst dann konnte er ein Volk führen und weiden, das so widerspenstig war wie eben dieses Volk Israel. So waren also sowohl Mose als auch das Volk Israel ganz auf Jahwe angewiesen. Die Führung durch Jahwe war ein sehr wichtiger Faktor im Leben des Volkes Israel. Und Führung ist auch ein wichtiger Faktor im Leben des neutestamentlichen Gottesvolkes. Und das sollte jedes einzelne Gotteskind selbst erleben und erfahren, nicht nur die Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Führung sollte schon im Kleinen anfangen. Schon in kleinen Dingen sollten wir um Leitung durch den Heiligen Geist bitten, also nach dem Willen Gottes fragen. Es ist wichtig, dass wir nicht nur in entscheidenden Dingen nach seinem Willen fragen, sondern auch in kleinen, in alltäglichen Fragen des Lebens uns von seinem Geist leiten zu lassen. Paulus würde in dieser besonderen Lebenslage, wie sie hier geschildert wird, nicht so klar vom Geist Gottes geleitet worden sein, wenn er nicht immer Wert darauf gelegt hätte. Er hatte ein Ohr für Gott, er hatte ein Auge für Gott und er hatte ein Herz für Gott. Und darum konnte ihn der Herr auch in dieser Frage nach seinem Willen leiten. Denn gerade hier in unserem Text in der Apostelgeschichte haben wir ein ganz eindeutiges Beispiel dafür, wie der Apostel Paulus mit seinem Begleiter Timotheus und vielleicht noch den Arzt Lukas auf seiner zweiten Missionsreise vom Heiligen Geist geführt wurde. Und die hier geschilderte Reiseroute würde heute ohne große Schwierigkeiten im Auto bewältigt werden können. Bruder Ernst Ritzel und ich haben vor 30 Jahren bei unserer Reise nach Pakistan mit dem Auto von Edirne an der Westgrenze der Türkei bis an die Ostgrenze zu Persien nur 2 Tage für die Strecke von fast 2000 Kilometern benötigt. Aber das Reisen zur Zeit des Apostels Paulus war jedoch bedeutend beschwerlicher und langwieriger. Solche lange Strecken wurden damals zu Fuß zurückgelegt. Und das war eine unglaubliche Leistung. Eine unerhörte Energie und ein eiserner Wille, nach Gottes Weisung das Evangelium weiterzutragen, müssen diesen Mann beseelt und immer wieder auf die Straße getrieben haben. Dieser Bericht zeigt uns jedenfalls, wie die Wirksamkeit des Heiligen Geistes konkret geschieht. Paulus und seine Begleiter hatten einen festen Reiseplan, ein genaues Ziel vor Augen. Sie wollten keine Mühe und keine Strapazen scheuen, um das Evangelium nach Asien zu tragen, etwa in der Mitte Kleinasiens der heutigen Türkei. Sie wollten an einer Stelle dieses Riesenreiches beginnen, Gottes Barmherzigkeit zu verkünden und den auferstandenen Christus zu bezeugen. Und als sie nun an die Grenze von Mysien, das wohl das westlichste Gebiet der heutigen Türkei, am Marmara-Meer im Norden angrenzend darstellt, angelangt sind, wollten sie nordöstlich nach Bithynien entlang der Küste des Schwarzen Meeres abschwenken. Wir dürfen uns ja Paulus nicht so vorstellen, als hätte er gedankenlos in den Tag hineingelebt und auf Orakel und jähe Einfälle gewartet. Sicher hat er sich schon eine Reiseroute ausgewählt und ausgearbeitet. Das ist auch heute nicht anders. Es gibt da eine amerikanische Methode, die sich mit Gemeindegründungen befasst. Sie nehmen sich eine Landkarte vor und erkunden, wo es schon Gemeinden gibt und wo nicht. Haben Sie einen sogenannten weißen Fleck auf der Landkarte gefunden, dann organisieren Sie eine Gemeindegründungskampagne. Ähnlich ging man nach dem Krieg auch in unserem Bund vor. Man war bemüht, gläubige Flüchtlinge in Gegenden Deutschlands zu senden, in denen es noch keine Gemeinden gab. Und so entstanden zum Beispiel auch die Gemeinden in Biberach, Ravensburg und Friedrichshafen. Erst durch diese Praxis des Bundes nach dem Krieg. Bei unserer Gemeinde hier in Riedlingen ging die Initiative allerdings von einem Mann aus, der hier bisher als Gläubiger allein stand mit seiner Familie. Und das war der damalige Bürgermeister Ludwig Walz, der Vater unserer Schwester Ruth Mushotter. Als er vom durchreisenden Bruder Johann Trautmann erfuhr, dass in Bayern eine ganze Gemeinde von Flüchtlingen aus Ungarn ohne eine Zukunftsperspektive leben mussten, da ließ ihn der Gedanke einer Ansiedlung dieser Gemeinde in Riedlingen nicht mehr los. Es würde den Rahmen dieser Verkündigung sprengen, wenn wir ausführlich über das Entstehen der Gemeinde hier reden würden. Sollte es gewünscht werden, dann können wir ja einmal ausführlich darüber sprechen, als besonderen Dank und zur Ehre unseres Herrn. So viel aber sei gesagt, dass unsere Väter sich vom Herrn ganz sicher geführt wussten und von dieser Führung Gottes überwältigt waren. Deshalb haben sie diesen Spruch im Eingangsbereich der Kirche angebracht: Dies ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Nun, ich erwähnte vorhin die Art und Weise, wie man heute meint, Gemeinden gründen zu müssen, indem man weiße Flecken auf der Landkarte sucht. Und das mag ja auch da und dort funktionieren. Aber oft wird damit doch nur kostbare Zeit verloren und vergebliches Geld investiert. Es bringt doch keinen Erfolg. Warum nicht? Weil nicht wir Menschen, sondern allein der Herr seine Gemeinde baut. Der Geist weht eben, wo er will und nicht dort, wo wir es gerne möchten. Da sollte man sich eben auch wie Paulus mehr vom Geiste Gottes leiten lassen. Als Paulus eben im Begriff war, nach Nordosten abzuschwenken, also in Richtung Schwarzes Meer und Persien, da wehrte der Geist Gottes es ihnen, gleich im Vers 6 und dann auch noch einmal im Vers 7. Und dann zogen sie an Mysien, wohl südlich vorbei, bis zur Hafenstadt Troas, dem sagenumwobenen Troja. Jetzt fragen wir uns, welche geheimnisvollen Kräfte sind hier eigentlich am Werk? Eine geheimnisvolle Kraft, die so bestimmend ist, dass Menschen ihren vorgefassten Plan aufgeben und ihre Richtung ändern. Es wird Halt geboten. Sie drehen um und ein anderer Weg wird ihnen gewiesen, den sie widerspruchslos gehen, ohne genau zu wissen, wohin und weshalb. Und wir wissen es auch nicht genau, warum sie damals nach Europa geführt wurden. Aber vielleicht hat doch die Geschichte es im Laufe der 2 Jahrtausende irgendwie verdeutlicht, warum die Botschaft zuerst gerade nach Europa kommen musste und nicht nach Asien, nicht nach Indien oder nach China. Vielleicht war der asiatische Raum schon zu tief geprägt von den alten Religionen und ihrem Weg der Selbsterlösung. Da gab es in Persien Zarathustra, der seine monotheistische Heilslehre zwischen 600 und 500 vor Christus verbreitete. Außerdem etablierte sich schon der Buddhismus. Konfuzius und Laozi hatten schon im chinesischen Einflussbereich den Konfuzianismus und den Taoismus begründet. Und um 100 vor Christus entwickelte sich die Religion der Hindus. Der ganze asiatische Raum war intensiv mit diesen Religionen und ihren Lehren durchsetzt. Aber im Römischen Reich gab es den Synkretismus. Man akzeptierte alle Götter und alle Religionen. Der Kaiser allerdings war die Gottheit Nummer 1. Ein weiterer Grund zur schnellen Ausbreitungsmöglichkeit des Evangeliums war wohl auch die Infrastruktur im Römischen Reich. Das Land war hervorragend mit Straßen und durch Verkehrswege erschlossen, von Osten nach Westen und von Süden nach Norden. Ein weiterer Vorteil zur schnellen Verbreitung des Evangeliums war zweifelsohne auch die einheitliche Sprache. Man sprach im Allgemeinen Griechisch. Damit konnte man sich im ganzen Römischen Reich verständigen. Denken wir nur, welche Probleme und ungeheure Schranken der Verständigung sie gehabt hätten, wenn sie nach Indien und China gezogen wären mit den verwirrend vielen schweren und komplizierten Sprachen und Dialekten im asiatischen Raum. Heute noch tun sich Missionare oft schwer bei der Übersetzung des Wortes Gottes. Auch bei der besonderen Methode der Wycliffe-Missionare brauchen sie oft Jahre, manchmal ein ganzes Leben lang, bis sie das Evangelium in der Sprache eines bestimmten Stammes verkünden können. Ein weiterer Vorteil war, dass durch die Juden, die sich im gesamten römischen Reich verbreitet hatten, auch das Alte Testament bekannt war. Jeder konnte es lesen, wenn er wollte, denn es gab ja davon die griechische Übersetzung, die Septuaginta. Im Nachhinein können wir erkennen, dass Gott auf jeden Fall seinen Missionsplan schon hatte, den er durch Paulus verwirklichen wollte. Doch Paulus und seine Mitstreiter wussten nichts von diesen Plänen Gottes. Aber als der Geist ihnen wehrte, nach Osten zu ziehen, gaben sie auch sofort ihren Plan auf. Und ich weiß nicht, ob wir so schnell unsere Pläne aufgegeben hätten. Wir hätten wohl nach dem Warum, nach dem Wieso geforscht und wären vielleicht zu der Erkenntnis gekommen, dass es gar nicht der Herr sein könne, der uns hier widerstehe, sondern dass Satan uns hindern wolle, hier das Evangelium zu verbreiten. Denn wir rechnen eher mit dem Widerstand der Finsternis, des Feindes, als mit der Kraft Gottes. Aber nicht so Paulus. Paulus wusste, dass es der Herr war, der mit seinen Plänen nicht einverstanden war. Paulus und seine Begleiter müssen ein äußerst geschärftes Ohr gehabt haben, gewohnt, die Stimme ihres Herrn zu hören. Ihnen war wohl schon bekannt, was der Liederdichter uns so hinterlassen hat, in dem Vers »Gottes Führung fordert Stille, wo der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht.« Sie trafen keine Fehlentscheidung, begannen nicht endlos zu fragen und über den neuen Tatbestand zu diskutieren. Nein, sie gehorchten ohne Widerrede. Sie gingen auch getrost in den nächsten Tag ohne ein klares Reiseziel, im festen Vertrauen, unser Herr weiß, wohin und warum, und er wird es wohl machen. Wir leiden unter immer neuen Fehlentscheidungen, erleben darum Zusammenstöße und Zusammenbrüche, plagen uns mit Enttäuschungen und mit quälenden Fragen an den Kreuzwegen unseres Lebens, unsicher, in welche Richtung wir weitergehen sollen. Unser Gehör ist nicht scharf genug, um die Weisungen des Heiligen Geistes herauszuhören. Wir sind abgestumpft durch das Stimmengewirr in uns und durch die drängenden Einflüsse, denen wir Tor und Tür geöffnet haben. Wovon machen wir unsere Entscheidungen abhängig? Von der Willkür eigener Gedanken, dem augenblicklichen Gefühl, dem Zufall, der Nützlichkeit? Wenn wir im Zweifel sind, welchen Weg wir gehen sollen, sollten wir Gott bitten, jede Tür zu schließen, außer der, durch die wir gehen sollen. Wir sollten den Herrn bitten, unsere Schritte aufzuhalten und jeden Weg zu versperren, der nicht von ihm ist. Zunächst müssen wir auf dem eingeschlagenen Weg bleiben, es sei denn, es wird uns klar gezeigt, dass wir etwas anderes tun sollen. Der Heilige Geist wartet darauf, auch uns zu führen und zu leiten, wie er Paulus geleitet hat. Aber seien wir nicht überrascht, wenn die Antwort in Form von verschlossenen Türen kommt. Wenn aber rechts und links Türen verschlossen sind, bleibt gewiss ein Weg frei. Ein Weg, der nach Troas führt. Ein Weg, der zum Ziel hin führt. Die Männer auf der Missionsreise hatten vom Pfingstwunder in Jerusalem aus erster Hand gehört. Denn Paulus hatte ja dieses Pfingstwunder selbst auch nicht erlebt. Es wurde ihnen ganz anschaulich von den Aposteln berichtet, dass Christus, der Herr, ihnen verheißen hatte, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Und bei seiner Himmelfahrt, ich bin bei euch alle Tage. Das hat sich nun erfüllt im Beistand des Heiligen Geistes. So geschah es zu Pfingsten nach dem Wort des Herrn. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und Jesus lebt seit Pfingsten in der Kraft des Heiligen Geistes mitten unter uns. Nicht so, wie etwa Goethe im Faust weiterlebt oder Albert Einstein in seiner wissenschaftlichen Relativitätstheorie. Jesus ist in der Kraft des Heiligen Geistes gegenwärtig. Kraft ist immer feststellbar, ist irgendwie messbar. Geistige Kräfte sind zwar nicht sichtbar, doch die Auswirkungen einer Kraft kann man doch beobachten. Auch die Kraft des Heiligen Geistes ist an den Auswirkungen zu erkennen. Die Gesinnung des Christen, sein Glaube, seine Freude, seine Zufriedenheit, die Frucht als Auswirkung des Heiligen Geistes lassen auf seine Wirksamkeit in uns schließen. Der Beistand des Heiligen Geistes ist die Lebenshilfe, die Gott uns bietet. Durch die Kraft des Heiligen Geistes sind wir zum Glauben geführt worden. Durch den Beistand des Heiligen Geistes werden wir auf dem Weg der Jüngerschaft gehalten. Unter der Führung des Heiligen Geistes finden wir unseren Weg durch dieses Leben. Als die Männer auf der Missionsreise ihren Weg nach Gottes Geheiß ändern, wussten sie noch nichts von der dahinterstehenden Absicht Gottes. Aber sie gehorchten trotzdem unmittelbar, ohne zuerst nach ihrer Antwort zu suchen. Der Apostel Paulus bekam nur eine Mahnung, die Mahnung, nicht nach Asia und nach Bithynien zu gehen. Aber wohin er sollte, das erfuhr er zunächst nicht. Er wusste nur, wohin er nicht sollte. Für einen so energischen Mann wie Paulus war das keine kleine Probe. Über seinen weiteren Weg war er ganz im Unklaren. Und nun war er darauf angewiesen, zu warten, was Gott weiter tun würde. Wir Menschen sind in der Regel sehr ungeduldig. Wir können sehr schlecht warten. Und deshalb müssen wir gerade als Kinder Gottes warten lernen. Jemand sagte einmal, wir meinen so oft, Gottes Uhr gehe falsch. Sie gehe nach. Aber das kommt nur daher, dass unsere Uhr vorgeht, weil wir so ungeduldig sind und nicht warten können. In der Bibel finden wir viele Stellen, in denen uns die Ungeduld von Menschen geschildert wird. Rebekka zum Beispiel hörte eines Tages, dass Vater Isaak zu seinem Sohn Esau sagte, er möge doch ein Wildbret jagen und ihm einen Braten zubereiten, wie er ihn gern esse. Und dann wollte er ihn als den Ältesten segnen. Und da stutzte Rebekka. Was? Esau soll gesegnet werden? Das Erstgeburtsrecht wiedererhalten? Gott hat doch bei der Geburt der beiden Zwillinge klar gesagt, der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Und nun will Isaak um seine Vorliebe für Wildbraten Esau segnen. Und das geht doch nicht, das muss verhindert werden. Und Rebekka verhinderte es auch. Sie machte einen Braten, wie Isaak ihn gern hatte, dann umwickelte sie Hals und Hände ihres Lieblings mit dem Fell und schickte ihn zu seinem blinden Vater hinein. Und so wurde der alte Isaak belogen und betrogen. So erschlich Jakob den Segen des Vaters. Und als Esau dann die Geschichte erfahren hat, schwörte er verständlicherweise Rache. Und Hals über Kopf musste Jakob davon. Und als er nach 20 Jahren wiederkam, da war seine Mutter Rebekka schon lange tot. Manch einer könnte natürlich einwenden, wenn Rebekka nicht eingegriffen hätte, dann hätte Isaak doch den Esau gesegnet. Und Gottes Wort wäre nicht in Erfüllung gegangen. Aber dem ist sicher nicht so. Denn was hat Isaak einst erlebt, als er noch ein Knabe war? Da zog doch sein Vater mit ihm zum Berg Moria. Und dort hat Abraham ihn auf den Altar gelegt, um ihn Gott zu opfern, ihn den Erben. Da, im letzten Augenblick, schon hatte der Vater die Hand erhoben, um den tödlichen Stoß zu führen. Da griff Gott ein und sprach, Abraham, Abraham, lege deine Hand nicht an den Knaben. Nun, Isaak war inzwischen alt und vergesslich geworden. Aber Gott, war er auch alt und vergesslich geworden? Hätte er nicht genauso eingreifen können, wenn Isaak seine Hand zum Segen über Esau erhoben hätte? Der Herr, der Abraham Einhalt gebot, hätte er sicher auch Isaak klargemacht, dass er Esau nicht segnen soll, wie es hier in unserem Text Paulus klar wurde, dass er nicht nach Osten ziehen dürfe. Gott hätte auch bei Isaak eingegriffen. Und dann hätten wir ein weiteres wunderbares Kapitel vom göttlichen Eingreifen bekommen, wo wir jetzt nur ein Kapitel von Sünde und Schuld, von Lug und Trug haben. Wenn Rebekka nur hätte warten können. Und wir wissen auch, wie schon Abraham nicht auf den Erben, auf den Sohn der Verheißung warten konnte. Er wollte Gott nachhelfen, zu seinem Wort zu stehen. Und so wurde Ismael geboren. Und heute sehen wir immer noch die Folgen dieses Nichtwartenkönnens in der Weltgeschichte. Die Feindschaft der Araber gegen die Juden ist ein belegtes Zeugnis davon. Und der Islam, diese äußerst antichristliche Religion, kommt ja auch von den Nachkommen Ismaels. Dies alles basiert doch auf der Ungeduld. Wie viele haben schon ihr Glück verscherzt, weil sie nicht warten konnten. Gott lässt uns manchmal mit seiner Führung bis zum Äußersten, fast unerträglich lange warten. Aber dann im letzten Augenblick kommt die Führung mit wunderbarer Bestimmtheit. Paulus wurde von dem Innersten des Landes abgedrängt bis an die Küste des Meeres. Und da in Troas, da erscheint dem Apostel des Nachts im Gesicht ein Mann aus Mazedonien, der ihn bittet in Vers 9, komm herüber und hilf uns. Vielleicht sind wir enttäuscht, das zu erfahren. Enttäuscht, weil das alles nicht viel großartiger angefangen hat. Auch nicht transparenter, nicht durchsichtiger und demokratischer. Vielleicht stellen wir uns vor, alle Apostel hätten zusammentreten müssen und einen Apostelbeschluss fassen sollen. Ein Aktionsprogramm zur Missionierung Europas. Und dann hätte die Gemeinde abstimmen sollen. Nein, stattdessen erfahren wir hier nur von einem Traum. Ein unkontrollierbarer Traum als Beginn des christlichen Europa. Aber Paulus weiß jetzt jedenfalls, dass sein Weg nach Mazedonien führt. Und als er seinen Gefährten das Erlebnis der Nacht mitteilt, da war auch ihnen sofort klar, das ist der Weg des Herrn. Dieser unerwartete, unerhörte Ruf Gottes lässt jetzt all sein hinderndes Nein auf einmal verständlich erscheinen. Um des viel größeren Willen ist das kleinere und naheliegendere versagt worden. Und nun folgt sofort ihr praktisches Bemühen. Vers 10, wir suchten sogleich nach Mazedonien abzureisen. Hier wird gehorcht und sofort gehandelt. Dem Evangelium eine Tür des Wortes aufzutun, auch drüben im unbekannten Erdteil, das ist allein Gottes Sache. Sache der Boten ist es aber, dieses eine unveränderliche Evangelium auch zu bezeugen. Ich meine, von dieser Begebenheit lernen auch wir Folgendes. Wer nicht bereit ist, ganz unkompliziert und uneingeschränkt zu gehorchen, dem wird auch keine Geistesleitung zuteil. Warum sollte Gott auch einem Menschen seinen Willen kundtun, wenn er weiß, er oder sie tut's ja doch nicht? Wie viele fragen erst nach dem Willen Gottes und dann tun sie doch, was sie wollen. Gottes Weg scheint ihnen zu schwer, zu unverständlich und zu unsicher und vielleicht auch unlogisch. Aber es kommt auf den Gehorsam an. Und auch da finden wir viele Beispiele in der Schrift, wo Menschen gehorsam waren und Gott sie deshalb besonders segnen und gebrauchen konnte. Aber auch solche Stellen kennen wir, wo Menschen ungehorsam waren und dann des Segens verlustig gingen. Denken wir nur an Saul. Er bekam vom Herrn den Auftrag, gegen die Amalekiter in den Streit zu ziehen und alles auszurotten, sowohl Menschen als auch Vieh. Er aber behielt das Beste vom Vieh zurück und auch den König Agag selbst verschonte er. Und als dann Samuel nach dem Streit Saul begegnete und ihn zur Rede stellte wegen seines Ungehorsams, da begründete Saul sein Tun damit, er wollte ja das Beste dem Herrn opfern. Und wir wissen, was ihm Samuel darauf erwiderte. Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als das Fett der Wider. Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit. Und der Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Also Sauls Eigenwille hat ihn den Königsthron gekostet. Sein Ungehorsam kam ihm teuer zu stehen. Er büßte sein Königreich dafür ein. Es ist ein furchtbarer Irrweg, zu wissen, was der Wille Gottes ist, diesen Willen aber nicht zu tun. Und Gottes Wille ist doch immer das Beste im Leben eines Menschen und Gottes Weg ist der beste Weg für ihn. Das hat Paulus gewusst und er hat nach diesem Grundsatz auch gehandelt. So ist durch ihn für uns selbst Entscheidendes geschehen. Denn damit gleichzeitig ist eine weltgeschichtliche Stunde für Europa angebrochen. Die göttliche Weisung bedeutet weiter von Troas nach Neapolis über das Ägäische Meer nach Europa. Und damit betreten die Missionare zum ersten Mal europäischen Boden und bringen die frohe Botschaft in einen vom Evangelium bisher unberührten Erdteil. Die Führung auf der Wanderung zeigt die strategische Planung Gottes zum Heil der Welt. Auch unser Leben und unsere Wege hat Gott irgendwie eingeplant. Ob er auch mit uns, den eigenwilligen Nachfolgern, zum Ziel kommt, ich denke schon. Aber lasst uns deshalb in allen Lebenslagen uns nach Gottes Führung ausstrecken, damit er auch uns gebrauchen kann zum Segen für uns selbst und auch für andere. Lasst mich zu unserer Ermunterung, aber auch zu unserem Trost ein Beispiel aus der Mission erzählen, das auch zeigt, wie Gott so wunderbar führen kann, weil er seine Pläne zur Ausführung bringen will. Und er hat auch seine Pläne mit uns und mit unserer Gemeinde, denn es ist seine Gemeinde. Es ist nicht unser Werk, auch nicht das Werk unserer Väter. Es ist sein Werk. Und nun die Geschichte aus der Mission. Der Missionsarzt Peter Johansen erzählt, wie er einmal einen neuen Patienten aufnahm in sein Hospital. Als er ihm seinen Namen nannte, da geriet der Batak in große Aufregung. Sind Sie wirklich der Sohn meines alten Missionars? So hat es also Gott doch wahrgemacht. Der Doktor fragte ganz erstaunt, ja was hat denn Gott wahrgemacht? Und nun erzählte der Patient, ein pensionierter Lehrer, wie er im Jahr 1895 Schüler war im Lehrerseminar. Und der Vater des Arztes sprach mit seinen Schülern über die große Krankheitsnot im Batakland. Es wurden alle möglichen Hilfsmaßnahmen durchdiskutiert. Und schließlich erhob der Missionar seinen Arm und sagte, und ich schicke euch einen meiner Söhne als Missionsarzt zu euch zurück. Der Sohn war damals ein Jahr alt. Und der Vater starb 2 Jahre später. Und die Mutter hat von dem Versprechen ihres Mannes nichts gewusst. Der Lehrer aber hatte das Versprechen des Missionars über 45 Jahre im Gedächtnis behalten. Ja, so führt Gott. Der Arzt wusste nichts von dem Versprechen seines Vaters, das dieser sehr ernst damals gemeint hat, unter dem Eindruck der Krankheitsnot im Volk der Batak. Und dieses Versprechen erfolgte auch unter der Leitung des Geistes Gottes. Und wie wunderbar hat Gott dann die Fäden gezogen. Er hat das Versprechen seines treuen Dieners erfüllt und den Sohn des Missionars durch seinen Geist geleitet, sodass er Arzt wurde und in das Land der Batak kam. Liebe Brüder und Schwestern, der Herr hat auch unsere Väter hier nach Riedlingen gebracht. Er hat sie wunderbar geführt. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. So haben sie es damals bezeugt. Die Frage ist, ob Gottes Führung mit unseren Vätern auch für uns noch ein Wunder Gottes ist. Wissen und glauben wir auch, dass es vom Herrn geschehen war? Ist es auch für uns ein Wunder? Und haben auch wir den Wunsch von ihm und dem Herrn durch seinen Geist weiter geführt und geleitet zu werden. Er will es tun. Vertrauen wir ihm. Der Zweck dieser Führung des Paulus war die Missionierung Europas. Die Führung Gottes, die unsere Väter nach Riedlingen gebracht hat, war auch nicht zum Selbstzweck, nicht zu unserem Wohlsein bestimmt, wohl auch, aber nicht nur, sondern hauptsächlich dazu, dass wir hier in unserer Umgebung ein Zeugnis der Gnade Gottes sein und ein Licht auf dem Berge. Bitten wir den Herrn darum, dass er uns seines Geistes Vollmacht zum Zeugnis gebe und uns darin führen und leiten möge zu deines Namens Ehre und Preis, wie immer er uns auch führen wird. Amen.